Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir blicken heute Morgen zurück hier im Deutschlandfunk Kultur auf die vergangenen 10 Jahre. Und man muss sagen, es war ein Jahrzehnt, in dem sehr viel geredet worden ist von quasi allen Menschen gleichzeitig. Jeder kann zu allem sofort seine Meinung äußern. Die Kommunikation hat unser Jahrzehnt sicherlich mitgeprägt. Aber das war vor 10 Jahren nicht komplett anders. Vor 10 Jahren war Dieter Thome bei uns zu Gast, um auf das vergangene Jahrzehnt, also die ersten 10 Jahre dieses Jahrtausends, zurückzuschauen. Dieter Thome ist Philosoph und Professor an der Universität St. Gallen. Und das war sein Eindruck über die erste Dekade.
Was ich schon heikel finde an dieser ganzen Sache, ist, dass kaum, dass man irgendwie am Abend eine Party gefeiert hat, dann sofort daran gehen muss, die Informationen darüber in die Welt hinauszusenden, sodass am Schluss es fast dazu kommt, dass man so viel damit zu tun hat, anderen mitzuteilen, was man tut, dass man aber gar nichts mehr tut. Und das andere ist natürlich, dass diese Gemeinschaftlichkeit innerhalb dieser Gruppen funktioniert, aber dass Gemeinschaften immer einschließen und ausschließen. Also du gehörst dazu oder du gehörst nicht dazu. Und entsprechend gibt es natürlich im Internet jede Menge Neonazis, Terroristen, die das auch nutzen.
Das ist Dieter Thome 2009 und nun 10 Jahre später sitzt er wieder bei uns. Hallo Herr Thome.
Ja, hallo.
Kann man sagen, Ihre Aussage von 2009, die gilt 10 Jahre später immer noch, aber man muss sie sich wie auf Steroiden betrachten?
Ja, das ist schön gesagt. Ich bin ganz erleichtert, dass ich keinen Unsinn geredet habe damals. Und diese Beobachtung von damals, dass man vor lauter Reden das Handeln vergisst und dass man bei dem Reden auch immer stärker mit Grabenkriegen konfrontiert ist. Dieses Phänomen hat sich ins Übermaß gesteigert.
Jetzt kann man das natürlich in zwei Richtungen sehen. Sie haben jetzt auf der einen Seite da schon auch die politischen Tendenzen angeschaut. Bleiben wir mal bei der persönlichen Kommunikation zuerst. Wie erleben Sie das für sich selber in den letzten 10 Jahren? Gibt es Momente, an denen Sie eigentlich kommunikationsfrei sind?
Ich glaube, dass wir ein Problem haben mit der Einsamkeit und dass wir denken, wenn wir einsam sind, dann fehlt uns was. Und das ist auch die Erklärung für die enorme Wirkungskraft der sozialen Medien, dass wir natürlich auch soziale Wesen sind. Das wissen wir schon seit Jahrtausenden. Und deshalb diese Sehnsucht dazu zu gehören, einfach extrem leicht abgerufen und auch hochgejubelt werden kann und hochgesteigert werden kann und ausgebeutet werden kann. Und diese Einsamkeitseffekte in der modernen Gesellschaft sind ja viel beklagt worden. Ehrlich gesagt glaube ich, auch wenn ich Ihnen damit den Zahn des Jahrzehnts ein bisschen ziehe, dass wir eher mit Entwicklungen zu tun haben, die ein bisschen längeren Atem haben. Also die sozialen Medien sind jetzt nicht etwas, was uns total aus der Bahn der Moderne geworfen hat, sondern eigentlich die konsequente Fortsetzung davon.
Und was sind diese längeren Entwicklungen, von denen Sie sprechen?
Die längeren Entwicklungen haben viel zu tun mit einem Wort, das eng mit dem Wort Kommunikation verwandt ist, nämlich mit dem Wort Gemeinschaft, also Kommunität oder was zusammenzumachen. Und diese Gemeinschaftlichkeit, die steht in einem Spannungsverhältnis zu uns als Individuen. Denn sie sind dann mit anderen zusammen, aber sie wollen eigentlich die anderen nur als Bewunderer oder sie wollen die anderen nur als diejenigen, die sie hassen können. Das heißt, sie graben Gräben und versuchen irgendwie gleichzeitig ihr Bedürfnis nach Dazugehörigkeit zu erfüllen.
Und das Jahrzehnt ist dann geprägt von diesem Widerspruch?
Ich glaube, es gibt so ein Jahrzehnt, wo die Mentalität des Autofahrers von der Mentalität des Social-Media-Menschen ersetzt worden ist.
Was meinen Sie damit?
Ja, das muss ich natürlich erklären. Also wenn Sie Auto fahren und jemand nimmt Ihnen die Vorfahrt, dann verfallen Sie umstandslos in Aggressionsmodus und schimpfen wütend und so.
Und Sie Mein Auto, mein Königreich.
Und Sie tun dies in einem geschlossenen Raum, umhüllt von einer Tonne Stahl. Und der andere hört Sie nicht und Sie werden ihn nie wieder treffen. Aber Sie können umstandslos Hass mobilisieren. Und dieses alte Muster unserer Interaktion, das dann höchstens zum Unfall führt, wird jetzt ersetzt durch ein Muster der Interaktion im Zeitalter von Social Media, wo sie sich das Auto wegdenken, aber den Hass beibehalten. Also sie haben immer noch das Gefühl, dass sie eigentlich anderen nicht wirklich begegnen. Sie sind irgendwie immun. Achtung, immun und kommun, das hängt auch zusammen. Also man ist irgendwie unantastbar und kommuniziert dann in die Welt hinein, und mobilisiert einen Hass, der aus dem Stahlgehäuse des Autos heraustritt und dann irgendwie anonym oder auch mit Klarnamen den anderen erreicht. Und das ist das Destruktive daran. Der Autofahrer wirkt vergleichsweise unschuldig.
Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs ja Ihre Aussage von vor 10 Jahren gespielt. Da ging es auch zum Beispiel darum, dass eben da ein neuer Raum für Rechtsterrorismus und Rechtsextremismus entsteht. Das haben wir natürlich auch gesehen, vor allem natürlich auch in den letzten Jahren, dass sich dort Rückzugsorte im Internet herausgebildet haben, wo Menschen unter sich sich in ihrem Hass steigern können. Sie, Herr Thome, haben aber auch ein Buch gerade geschrieben, das heißt, warum Demokratien Helden brauchen. Das heißt also, man kann das Ganze ja auch in einen positiven Sinne umkehren.
Ja, es gibt, wenn Sie auf das Jahrzehnt zurückblicken, am Anfang dieses Jahrzehnts, im Dezember 2010, einen tunesischen Obsthändler, der sich selbst verbrennt und damit den arabischen Frühling auslöst. Und dann wurde viel darüber gerätselt, wie weit haben die sozialen Medien zur Beschleunigung dieser Protestbewegung beigetragen. Offenbar nicht so viel, wie man am Anfang dachte. Aber klar ist, dass soziale Medien diese Mobilisierung erstmal im Guten und im Schlechten ermöglichen. Und das heißt auch, dass wir in diesem Durcheinander von Informationen natürlich auch diese Erfahrung machen, dass wir nach Kristallisationspunkten suchen, nach Personen, oder auch Themen, die in besonderer Weise elektrisieren. Und das ist gar nicht unbedingt ein schlechtes Phänomen. Das ist auch ein Versuch, uns in der Welt zurechtzufinden. Und deshalb ist es auch so, dass eben so einzelne Figuren, wie am Anfang des Jahrzehnts der Obsthändler oder am Ende des Jahrzehnts eine Klimaaktivistin, dann auch so eine herausragende Rolle spielen.
Ist das ein Widerspruch für Sie, dass wir auf der einen Seite eben alles tatsächlich sagen können, aber überhaupt nicht beobachten, dass wir auch in jeder Richtung überwacht werden können?
Wir haben unsere Person verkauft ein Stück weit. Mir wäre eigentlich wohler dabei, wenn wir eben uns von der Selbsttäuschung verabschieden, dass wir da ein buntes Reich ganz umsonst zugänglich halten können und jederzeit darauf zugreifen können. Mein Wunsch wäre eigentlich fürs kommende Jahrzehnt, dass wir einfach anfangen zu zahlen für die Nutzung von Google oder auch für die Nutzung von Facebook. Das ist ja die Gemeinheit, der Schein der Kostenlosigkeit. Da gibt es so eine Sehnsucht nach dem Wiedergewinn von Handlungsfähigkeit. Und diese Handlungsfähigkeit steht dann im Widerspruch zu Rezeption. Also wenn man rezipiert, dann ist man natürlich eher passiv. Und dieses permanent Folgen, das ist ja schon allein vom Wort her interessant, dieses Following, bedeutet ja, sie sind eigentlich Gefolgschaft. Es gibt darin auch eine Art von Gehorsam, der darin steckt. Und das bedeutet, dass es eine Art Sehnsucht gibt, sich auch abzukoppeln. Und es gibt eine ziemlich robuste Anziehungskraft des guten alten Gesprächs.
Verabreden wir uns, in 10 Jahren zu schauen, ob Sie auch mit dieser These recht behalten haben, zu einem guten alten Gespräch?
Ja, wenn wir dann noch reden, vielleicht kann ich dann meinen Roboter schicken.
Gut, entweder Sie oder der Roboter in 10 Jahren. Für den Moment vielen Dank, Dieter Thome. Er ist Philosoph und Professor an der Universität St. Gallen.